Folge 124, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit der nächsten Folge, live und in Farbe sozusagen, aus dem Grand Elysée in Hamburg. Hallo Wolli.
Hi Yannick, grüß dich. Schön, dass du hier zum Turnier gekommen bist. Ich glaube, ja, unsere Anreise hier an unsere Location hätte schon genug Stoff für die ganze Folge gehabt. Ich habe dich ja im Pressezentrum abgeholt.
Ey, wir sind jetzt 30 Minuten, wir sind jetzt eine Stunde zusammen. Das war schon so lustig. Wir haben jetzt für euch als Info Samstagabend, der erste Quali-Tag, also der erste offizielle Tag bei den Hamburg Open, beim ATP 500 Turnier, und haben uns für heute Abend verabredet. Wir sind in Wallis Zimmer, nehmen natürlich auch mit Video auf, diesmal von Angesicht zu Angesicht, und ja, wir sind auf dem Weg
zum... Also was willst du sagen, das Tischtennis-Match oder ja, womit willst du anfangen?
Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an. Fangen wir mit dem Elefanten an. Also wenn man mit einem Tennisprofi abhängt, kann man ja immer ein bisschen upgraden. Also wir sind mit dem Shuttle-Service zum Hotel fahren. Sind also vom Pressezentrum. Wolli hat erstmal eine halbe Stunde im Pressezentrum verbracht und hat sich hier noch professionell vorbereitet, während ich noch gearbeitet habe. Dann habe ich noch was gegessen und dann sind wir Richtung Shuttle-Service und 50 Meter vor dem Ausgang stand ein Tischtennistisch und wir wollten uns eigentlich beeilen und haben gesagt so, hey, wir brauchen eh immer so ewig, bis die Technik steht und so weiter, und deine Familie ist auch hier. Also wollten wir eigentlich nicht so viel Zeit vergeuden, aber dann stand da ein Tischtennistisch mit zwei Schlägern und einem Ball. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen einen Ballwechsel. Und draus geworden ist ein ganzer Satz.
Ja, ich würde jetzt gern sagen, dass ich den gewonnen habe. Ja, war ein tougher Satz, muss ich sagen. Ewig auch nicht mehr Tischtennis gespielt.
Die Schläge haben nicht gezogen. Ich konnte kaum spinnen.
Ja, ist Wahnsinn, wie du in die Platte rangegangen bist. Erstmal hier so mit dem Daumen über den Belag rüber. Ich meine, bei mir so, okay, ich weiß, es gibt Rot und Schwarz. Und mit Rot spiele ich immer Vorhand, mit Schwarz Rückhand. Und dann geht's los. Und dann wurde mir erklärt, ich muss den Ball 16 Zentimeter hochwerfen. Man darf nicht so aus der Hand angeben.
Ja, ey Leute, kennt ihr diese Garagenspieler, ja, die dich fertig machen? Der hat den Ball aus der Hand geworfen. so, um dann mich aus der Fassung zu bringen. Hat sogar auch zweimal geklappt. Da musste ich direkt intervenieren. Aber die Schläge haben wirklich nicht so gezogen. Das ist wie wenn ich ohne Dämpfer spiele im Tennis. Ja, da würdest du auch verrückt werden, oder?
Ja, aber es ist geil, dass du dich auch über meine Technik kaputt gelacht hast. Ey, das ist so Tennisspielermäßig, und ja, ich sehe es halt, wenn jemand...
aber er hat krasse Reaktionen gehabt mit dem Block.
Ja klar, deswegen spiele ich hier auch Doppel. Ja, deswegen bin ich ja in der Doppeldisziplin aufgestellt, weil genau wegen diesen Reaktionen. Ja.
Ja, das hatten
es wir. War 9-11, ne, aus meiner Sicht. 9-11 war es am Ende.
Ich lag 7-9 hinten. Also, dann hab ich ein bisschen. Ein
paar Mal hast du richtig krass gespielt, auch so dieser Schnibbelaufschlag mit so richtig hochwerfen, wie so ein Chinese. Und dann, da hast du mich ein paar Mal gekriegt, aber den Satz hätte ich trotzdem gern gewonnen.
Kommt für den Tennis-Content, bleibt für den Tischtennis-Alltag. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, wir sind, erstmal danke, dass du dein Zimmer bereitstellst. Ist ein bisschen besser, als wenn
ja,
wir
Rechnung auf kommt. Der Anlage...
Rechnung kommt?
Ja, an Advantage Podcast.
Ist aber,
kommt an die Firma.
Wir stehen beide im Impressum.
Ja. Okay. Zahle ich hälftig.
Gut, aber nee, mal Spaß beiseite. Danke, dass du das Zimmer bereitstellst. Das ist die einfachste Lösung. Aber wir hatten auf jeden Fall schon sehr viel Spaß, eben auch im Shuttle und jetzt eben hier beim Aufbau. Wir wollten die Kopfhörer anschließen und gemerkt, dass es das ja gar nicht geht bei einem Interface.
Ja, es wäre noch professioneller gewesen. Also für die Leute, die jetzt bei YouTube schauen, wäre es natürlich noch professioneller gewesen, wenn wir die Kopfhörer aufgehabt hätten, auch wenn sie keinen Ton wiedergeben.
Ja, das stimmt. Wir haben den Quali-Samstag bei den Hamburg Open gleichzeitig auch der Wimbledon-Finaltag bei den Damen in drei Sätzen für Krejcikova, ihr zweiter Grand-Slam-Titel. Über das Herrenfinale können wir heute natürlich über den Ausgang zumindest noch nicht reden. Wir werden aber natürlich jetzt auch ein bisschen über Wimbledon sprechen. Wir waren beide nicht vor Ort. Es ist das eingetreten, was ich prognostiziert habe, dass während der Fußball-EM einfach die Auftragslage nicht gut genug war. Und als Deutschland dann ausschied, einen Tag später hat sich Alexander Zverev am Knie verletzt. Dann habe ich noch ein bisschen abgewartet. weil ich schon so eine Vermutung hatte gegen Taylor Fritz, wenn es lang werden könnte. Und dann ist er ja auch ausgeschieden, deswegen bin ich nicht hingefahren. Wir werden heute über Wimbledon sprechen und natürlich über unsere Eindrücke bei den Hamburg Open und natürlich über deine sportlichen Leistungen der letzten 2 Wochen, die aus meiner subjektiven Sicht beeindruckend waren. Da werden wir drüber reden. Vorneweg noch ein kleiner Transparenzhinweis. Ich arbeite erstmals diese Woche für das Turnier im Presseteam, weil ein guter Kollege von mir Pressesprecher geworden ist, der auch freier Journalist ist und er mich gefragt hat. Dementsprechend habe ich keine Unabhängigkeit, was das Turnier angeht. Also ich werde keine weder kritisch noch positiv über das Turnier irgendwie berichten, das, was ihr von mir sonst gewohnt seid bei diesem Thema. Das wollte ich nur vorneweg sagen, weil es mir auch sonst immer wichtig ist, das Thema Unabhängigkeit. Und wer A sagt, muss auch B sagen können. Das mal nur vorneweg, dass ihr da wisst, ich kann diese Woche, selbst wenn irgendwelche kritischen Sachen passieren, wird es in diesem Podcast nicht Thema sein, nur dass ihr euch nicht wundert. Ansonsten freue ich mich, Wolli. Du hast diese Woche, und so fangen wir mal an, in deiner Insta-Story ein Volley von Rafael Nadal drin gehabt. Ich glaube, ein Foto, kein Video.
Und, ja, Foto.
Genau.
Ja.
Und kurz danach habe ich in meinen Insta-Reels dieses legendäre Rafael Nadal-Video angezeigt bekommen, wie er einfach Iker Casillas...
Casillas? Ja, genau, Iker, der. Ja, für die Spanier unter uns.
Iker Casillas. 6 Buden bei so einem Promi-Kick.
Ja, aufdotzt. 6 Buden auf dort.
Das war ein kontroverses Thema. Es gab auch Dutzend Supporter im Übrigen zur letzten Folge. Danke an alle Hessen da draußen.
Ja, ich habe aber auch Feedback bekommen für Leute, die sich herzhaft darüber kaputt gelacht haben über die Stelle. Ja.
Nee, aber der hat bei diesem Hobbykick damals 6 Buden gemacht und da waren so fantastische dabei, da muss er so...
Ja, es war okay.
Ein Tor macht er in Marseille-Kreisel.
Komm.
An einem, nee.
Jeder also, Fußballer kann das mit 8. Also ich bin, also ja. Ohne Druck, ohne Tempo.
Okay, aber jedenfalls ja, habe ich das kurz danach gesehen.
Für einen Tennisspieler sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
Jedenfalls habe ich das kurz danach gesehen und dachte, vielleicht hast du meinen Content sozusagen gejinxt. So.
Ja.
Aber das fand ich sehr beeindruckend. Aber was war der Grund, dass du den Volley in deiner Story hattest?
Ja, es ging um den Volleygriff. Also Rafas Volleygriff ist ja so ein bisschen... bekannt schon, dann kam, das war ein Post vom Turnier in Bostad, wo sie ihn quasi kurz nochmal beim Training gezeigt haben, hey, Rafa ist hier und er spielt halt in der Situation Vorhandvolley und fasst halt den Schläger quasi mit der Hand genau in der Mitte vom Griff an und das ist halt so ein Paradebeispiel dafür, wenn man in Deutschland sagt, eben nicht aus dem Lehrbuch, wir sind sehr, sehr technikaffin, also jetzt sage ich mal nicht so Hardware-Technik, aber sondern die Schlagausführung, mehr als in anderen Ländern, vielleicht Südamerika oder so. Und da fällt das natürlich auf. Und ich finde es natürlich sensationell, dass ein Spieler, der von anderen Spielern immer mal wieder bestätigt bekommen hat, dass er mit der beste Volley-Spieler, Einzel-Volley-Spieler auf der Tour ist, weil er einfach bei diesen Volleys, wo man nachrückt und dann quasi ablegen muss oder wegspielen muss, einfach extrem wenig Fehler macht. So eine unkonventionelle Technik hat und ja, einer der besten Spieler der letzten Jahrzehnte dadurch auch, also damit geworden ist und ja, sollte einfach nur so ein Schmunzler sein. Ich habe erst überlegt, schicke ich es in meine Jungs-Tennis-Gruppe und dachte ich, hey, nee, ist eigentlich ein cooles Bild, das kann ich auch einfach so in meiner Story teilen, das ist auch Tennis-Inhalt ist und ja, habe natürlich auch ein paar Rückmeldungen dazu bekommen von Leuten, die es natürlich auch lustig fanden, da mal wieder drauf hingewiesen zu werden.
Mhm. Ihr könnt in den Shownotes nachschauen. Wir werden natürlich über Wimbledon sprechen und über Zverevs Knieverletzung und über unsere Eindrücke bei den Hamburg Open. Aber wir fangen mal mit unserer persönlichen Situation an, beziehungsweise mit deiner persönlichen Situation. Wir sitzen hier am Samstagabend. Du hast es nicht in die Qualifikation gepackt im Einzel.
Erster Alternate, ja.
Ja, aber es war nicht so knapp, wie es klingt, ne?
Genau, gestern hatten noch 2 andere sich eingetragen, aber man muss dann jeden Morgen sich wieder eintragen und die sich dann gestern eingetragen haben und vor mir waren, wollten wahrscheinlich nicht die Anreise machen, das Hotel zahlen und dann vielleicht ja, auf den Kosten sitzen bleiben und so war ich dann ja, der einzige Alternate vor Ort, der heute auf die Chance gewartet hat, ob vielleicht noch jemand absagt. Wenn jetzt zum Beispiel vor Quali-Start ja noch jemand aus dem Hauptfeld abgesagt hätte, dann wäre der Einsgesetzte aus der Quali noch ins Hauptfeld gekommen und ich wäre an seine Stelle gekommen. Wenn jetzt jemand aus dem Hauptfeld absagt, kommt ein Lucky Loser rein, also sobald die Quali gestartet ist. Also es sind ja immer diese Regelfragen, die wir halt in fast schon aller Kompliziertheit hier jede Folge mal kurz thematisieren. Deswegen, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Fakt ist, ich bin erster raus, ist aber auch nicht ganz so schlimm, weil ich die Möglichkeit habe, mit Dustin Brown im Doppel zu spielen. Da haben wir eine Wildcard bekommen, was extrem schön ist, was mich sehr, sehr freut. Und da geht es dann halt am Dienstag oder Mittwoch los und bis dahin werde ich die Trainingsplätze beackern, so wie heute bis kurz vor unserem Tischtennismatch. Also ich habe heute auch gute Einheiten gehabt. Man kann mit den besten Spielern der Welt trainieren und einfach auch täglich da sehr, sehr viel für sich selber rausziehen und sich natürlich dann auch bestmöglich aufs Doppel vorbereiten. Ja.
Um das mal einzuordnen, mit deinem heutigen Ranking wärst du in die Quali reingekommen, aber es zählt
Ja.
ja von vor 6 Wochen oder wann? Gell?
Genau, von vor 6 Wochen
Genau.
und dann kam noch dazu, dass jetzt über Wimbledon, das hatten wir in Henrys Folge hier auch besprochen, dass über ein Grand Slam am Montag die Rangliste nicht aktualisiert wird, was jetzt auch nicht so von Vorteil war für mich. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, ich glaube nicht, aber genau das Ranking, was ich jetzt habe, ist halt mit 270 wieder mal ein sehr, sehr positives und da hätte ich dann auch die Chance gehabt, bei solchen Turnieren mal reinzukommen.
Genau. Die Wildcards wurden natürlich an jüngere Spieler oder an Local-Spieler hier vergeben in Hamburg. Aber wenn wir bei dir bleiben, du hast Challenger-Halbfinale gespielt in Karlsruhe vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen?
Ja, genau, es war Karlsruhe, dann Braunschweig und jetzt sind wir hier.
Genau, du
Genau.
hast Back-to-Back-Semis gespielt und jetzt.
Echt? Warum?
Nein, nein, nein.
Ich habe
Quatsch,
Karlsruhe halb
du hast
gespielt
Karlsruhe
und
Halbfinale gespielt und
Braunschweig ein halbfinalwürdiges Match in der
Genau.
ersten Runde gegen Henry Sky verloren.
Ja,
Ja,
also jetzt
so kann
mal,
man es sagen.
gehen wir mal direkt in Real Talk rein. Ja? Also ich habe seit dem Beginn unserer Zusammenarbeit, ich habe es dir eben auch schon gesagt, vielleicht ein, zwei Sätze von dir nicht gesehen. Das heißt, ich bin jetzt Wally Masur Insider auch.
Und dir schon unzählige Viren auf illegalen
Ja,
Streamseiten
geht. Nur bei diesem,
runtergeladen,
nur
nebenbei.
als ich in Paris war, wo du da Quali gespielt hast. Aber jetzt kann ich ja auf Challenger TV unter ATP gucken. Es war so krass, die Bedingungen in Karlsruhe, die ersten Tage mit dem ständigen Regen. Also in der ersten oder zweiten Runde waren locker 4, 5 Unterbrechungen bei dir, teilweise bei krassen Spielständen.
Ja.
Gerne nochmal für die, die es nicht gesehen haben, nochmal ein bisschen, weil ich bekomme das jetzt so intensiv mit und ich denke mir halt so, das ist so geisteskrank. Das eine Spiel wurde ja in der ersten Runde bei
4,
4-4
4 im
im
dritten.
dritten über Nacht abgebrochen und an dem Tag, wo ihr bis zum 4-4 wurde es schon dreimal abgebrochen, ne?
Ja, genau.
Und gefühlt waren die einzigen eigentlich, die immer weiterspielen wollten, so die Supervisor.
Genau, ja. Ja, man ist dann als Spieler ein bisschen machtlos. Also wir hatten eine unglaubliche Regenwoche in Karlsruhe hinter uns. Schlussendlich kann ich halt sagen, das war wieder ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, durch schwierige Situationen durchzugehen und durchzuhalten, weil man nie weiß, wie es läuft. Ich war in der ersten Runde Satz und Break hinten im zweiten Satz, 3-4. Ich weiß nicht, ob dann eine Regenunterbrechung kam oder nicht, weil es waren wirklich sehr, sehr viele. Teilweise durften wir den Platz verlassen, teilweise haben wir einfach nur 5, 6 Minuten gewartet und dann ja, ohne Einspielen natürlich direkt weitergespielt, was einfach sehr, sehr untypisch ist und die Plätze waren absolut am Anschlag. Man ist als Spieler in gewisser Weise machtlos, weil der Supervisor trifft die Entscheidung, wann abgebrochen wird. Die Stuhlschiedsrichter können immer nur auf Hilferuf der Spieler runterkommen und den Platz checken. Das machen sie dann mit ihren Sneakern und rutschen, ja, bewegen ihr Bein im Stand vor und zurück und gucken, wie rutschig es ist und bewerten dann die Situation. Wir Spieler laufen natürlich mit Vollgas in die Ecken, müssen dann 1,5 Meter rutschen, uns dann wieder rausdrücken. Ist natürlich eine ganz andere Situation und das Match, das Erstrundenmatch, da stand es 4-4 im dritten Satz und ich habe eine gute Vorhand gespielt und war schon so ein bisschen auf dem Vorfuß Richtung Netz, sage ich mal. Und mein Gegner spielt einfach einen Forehand-Slice in die Mitte und ich rutsche fast aus dem Stand aus und lege mich flach wie eine Flunder auf den Boden und der Ball kullert an mir vorbei. Dann bin ich halt ja nicht ausgerastet. Ich habe einfach gesagt, okay, Leute, wie lange wollt ihr noch spielen? Ich will hier aus dem Stand loslaufen und so eine Situation in der ganzen Emotionalität nimmt einen einfach extrem mit. Und daraufhin wurde das Match dann auch abgebrochen. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du mit 0-15 bei 4-4 im dritten Satz den ersten Punkt spielst oder bei 0-0. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, aber wenn ich es mir aussuchen hätte können, würde ich lieber ein 15-0 nehmen. Und ja, so dann den letzten Punkt zu verlieren, das macht kein gutes Gefühl. Dann habe ich an dem nächsten Tag dann das Match zu Ende gespielt, gewonnen. Dann die nächste Runde war auch widrige Bedingungen, da habe ich auch sehr, sehr gut gespielt. Gegen Shelby, es ist ein Jordanier, der auch sehr, sehr gute, glaube ich, weiß nicht, Sponsoren über IMG, also eine gute Agentur hat, war jetzt auch mit Fernando Verdasco hier in Hamburg zur Quali. Also ist so ein ja, nächster Star, sage ich mal, der ein bisschen
Ja, der hatte krasse Grundlinienschläge,
genau, also sehr talentierter
aber noch so ein
Spieler.
bisschen schwankend, ja.
Absolut, deswegen steht er halt auch bei 200 und nicht bei 20. Und ja, dann habe ich im Viertelfinale auch nochmal ein Top-Match gespielt gegen Benny Hassan. Und dann auf einmal bist du
Ganz
nach.
kurz, soll ich einhaken?
Ja.
Wie schätzt du seine Leistung ein
Gegen
an dem
mich?
Tag?
Also ich
Hast du ein
würde.
gutes Match gespielt oder hat er kein gutes Match gespielt?
Du hast gesehen, wenn du so fragst. Nee,
Nee,
also
du,
ich würde
also
sagen,
du hast,
ich
ich
habe
glaube,
okay
du hättest,
gespielt.
glaube ich, an dem Tag auch gute Chancen gehabt zu gewinnen, wenn er so bei 80, 90% gewesen wäre, aber ich hatte das Gefühl.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde, dass Benny an dem Tag für seine Verhältnisse ein eher schlechteres oder schwächeres Match
Okay,
gespielt hat.
sehe ich nämlich
Er hat
ähnlich.
sehr viele Fehler gemacht und ich habe sehr solide gemacht. Also ich gebe mir natürlich immer ja, Credits dafür, wenn ich auch etwas gut mache. Aber ich habe Benny auch schon deutlich stärker gesehen und es ist jetzt kein Match, wo ich mir danach auf der Brust rumtrommeln muss. Ja, es war ein Zweisatzsieg. Ich finde, er hat nicht den besten Tag gehabt, aber für mich ist es natürlich trotzdem super, ein Viertelfinale zu gewinnen. Also ich werde mich jetzt auch nicht darüber beschweren, weil im Sport gehört es dazu.
Ja, im
Du
Tennis
hast auch
sowieso
mal
safe.
schlechtere Tage und wenn alle immer nur gute Tage hätten, dann wäre es noch schwieriger zu gewinnen.
Habe ich auch
Ja.
schon mal gesagt in dem Podcast, ja.
Und genau, dann am Ende der Woche steht da ein Halbfinale, was ich in der ersten Runde zwischenzeitlich wahrscheinlich nicht unbedingt gedacht hätte, weil es eigentlich auch nicht meine Bedingungen sind, wenn es die ganze Zeit regnet, weil die Plätze sehr, sehr langsam sind, die Bälle nicht so abgehen und deswegen bin ich auch sehr stolz, dass ich da eine gute Woche gespielt habe und was für meine Ranglistenposition tun konnte.
Ja, du sagst gute Woche, aber jetzt wird es ja erst richtig interessant. Also, da können wir jetzt nicht einfach zum nächsten Turnier gehen. Ich habe es mir ja auch nochmal aufgemacht. Du hast gegen Kovalik gespielt. Den kennt man natürlich als Tennis-Fan. Der sneakt immer so um die 100 herum. Schlägt gute Leute. Spielt einen super Ball. Waren zwei gesetzt. Aber ihr habt das Halbfinale erst eigentlich am Finaltag spielen können, wegen den Wetterbedingungen. Und du hast mich gebeten, auch dir nochmal zwei Stichworte zu geben, weil du was erzählen möchtest.
Ja, stimmt.
Das hättest du schon wieder jetzt gemacht. Die ganze Woche hat er mich genervt. Erinnere mich daran, an Physio
Und einspielen.
und Einspielen. Und jetzt hat er es vergessen.
Ja, gut, also wir haben Samstag nicht gespielt. Das war gut für mich, weil dann habe ich, obwohl ich, ja, also ich habe dann ein Special Exempt bekommen für Braunschweig. Du musst am Sonntag noch im Turnier sein. Also wenn die Quali vom nächsten Turnier startet, egal ob du Finale spielst oder ob das Halbfinale wegen Regens dann erst stattfindet, kriegst du ein Special Exempt, bist aus der Quali direkt im Hauptfeld, wirst hochgezogen. Das war dann bei mir der Fall. Und dann habe ich am Samstagabend ja, jemanden zum Einspielen gebraucht. Ich war ohne Trainer da. Und weil bei vier Einzelspielern, die dann noch da sind, Doppel war schon fertig, ist es relativ einfach, weil man spielt dann eigentlich immer über Kreuz. Ja, weil keiner möchte sich jetzt mit seinem Gegner einspielen. Und dann habe ich den einen Spieler aus dem anderen Halbfinale gefragt und er meinte, ja, ich muss jetzt mal meinen Manager fragen, weil der macht das immer für mich. Und dann sagte er, okay, nee, mein Manager hat gesagt, Ich spiele mich mit deinem Gegner ein, weil wollten uns heute schon einspielen und wir haben, glaube ich, die haben den gleichen Manager oder so und der fragt immer die Spieler an. Also es gibt Spieler, die wenige, da kriegst du immer von so einem Manager eine Nachricht, ob du dich mit dem einspielen willst. Ich glaube, von 100 Mal habe ich da einmal ja gesagt, weil es nicht anders ging, aber ich hasse das. Also ich meine, warum kann er nicht selber fragen? Das ist lächerlich. Und dann frage ich halt den letzten Spieler aus dem anderen Halbfinale, der über ist. Und er guckt nur seinen Coach an. Und sein Coach sagt zu mir, noch nicht mal der Spieler, der mir gegenüber steht, der Coach sagt, ja, nee. Ich habe die ganze Woche mich mit ihm eingespielt und er spielt, glaube ich, lieber mit mir. Ich so, okay, alles klar. Dreh mich so um. Ich denke mir so, was ist hier los, ja? Ich habe jetzt keinen zum Einspielen. Ja, weil okay, der eine spielt sich mit meinem Gegner ein, ist alles okay. Und der andere spielt sich lieber mit seinem Coach ein. Würde ich nie machen. Also selbst wenn das ein bisschen schlechter für mich ist, ich würde immer sagen, ey, komm, vielleicht bin ich mal in der Situation.
Aber es ist Profitennis.
Ja,
Ist denen doch egal, oder? Die sind nicht die sind nicht so
habe
wie
ich dann
du,
auch
oder?
gemerkt, ja, also was heißt, habe ich auch gemerkt, aber okay, habe ich einfach nur mit der Begründung hingenommen, ja, es ist ein Einzelsport, kann ich keinem böse sein, aber ich denke mir, Junge, wenn du einfach ein guter Kerl bist, dann machst du das. Ja, ist dem halt
Wie
egal,
viele
aber
gute Kerle gibt es auf der Tour?
gar nicht so wenig eigentlich, würde ich sagen. Es war für mich eher so ein schon ein Negativbeispiel.
Okay, also
Was, was.
ist nicht die
Nee,
Normalität.
finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich bin ja auch mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass der jetzt dann irgendwie zurücksteckt. Oder ich würde mich auch mal 20 Minuten länger einspielen, wenn einer keinen hat oder zu dritt.
Wie ist das weiter um?
Das kann ich nicht so beurteilen. Da ist dann auch hier zum Beispiel in Hamburg gibt es immer einen Hitting-Partner. So, die haben dann lokale Spieler da, die zur Verfügung stehen. Das haben die in Karlsruhe dann händeringend noch versucht. Und ich war dann die ganze Woche bei einem Physio von dort in Behandlung. Und habe dann halt mitbekommen, dass er auch irgendwie Tennis spielt. Und er so, ja, ich kann nicht einspielen. Ich so, ja, alles klar, geil, machen wir. Ja, ich brauchte halt nur jemanden. Ich meine, das Halbfinale, ich habe eh mein Gefühl, meinen Rhythmus, alles für das Turnier. Also, wenn ich da nicht weiß, wie der Ball springt, dann ist eh schon alles verloren. Das ist meine Ansicht. Und dann habe ich mich mit dem Physio eingespielt. Ich würde Spielstärke LK10 ungefähr sagen.
Geil.
Also sensationell, die Bälle kamen nicht ganz so schnell wie im Match dann, aber es geht ja eigentlich darum, einfach mal kurz anzuschwitzen. Ein paar Bälle ist ja auch fast mehr für den Kopf, das Einspielen. Ich meine, da machst du nichts Neues mehr. Ist halt nicht so leicht, sich so aufzuwärmen, dass alle Muskeln und Gelenke halt einmal so aktiviert wurden, wie wenn du wirklich einen Schläger hast und ja, den Aufprall oder den Impact vom Ball dann spürst. Deswegen finde ich es immer ganz gut, auf den Platz zu gehen. Aber das war so ein bisschen meine Anekdote vorm Halbfinale und ja, wollte ich jetzt nicht als Grund anführen, dass ich verloren habe. Aber fand ich schon wieder bemerkenswert. Also, ich habe mich noch, glaube ich, noch nie mit dem Physio eingespielt und er war jetzt wirklich auch weit weg, ja, sage ich mal, das Turnierlevel zu haben. Aber
Grüße gehen
so ist
raus
es halt.
an
Johannes.
Johannes, ein guter Mann.
Ja, auf jeden Fall.
Bevor wir die zweite Anekdote erzählen, beziehungsweise du erzählst zum Sportlichen, 7-6 gegen Kovalik gewonnen, den ersten Satz, zu 3 im Tiebreak und dann steht da 0 und 1.
Ich muss zum Zug nach Braunschweig.
Dazu muss man sagen, er hat, wie nennt sich das, Special Exemption bekommen, weil
Ja.
ihr erst Sonntag gespielt habt,
Ja.
war Wally automatisch im Hauptfeld drin. Das heißt,
Ja.
dadurch, dass ihr nicht gespielt habt Samstag, war eigentlich gut für dich.
Ja, das meinte ich ja vorhin, dass es gut war. Ich hatte halt schon, also das Match gegen Henry war schon in meinem Kopf, weil ich wusste, okay, wenn ich heute sechs, also ich habe den ersten Satz gewonnen. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, es könnte sein, dass ich heute sechs Sätze spiele und ich weiß, dass ich Dienstag in Braunschweig spiele und es hat mich mental vielleicht 5% gekostet. So.
Aber war das nicht, also Challenger Halbfinale mit Chance auf Finale, ist das nicht in dem Moment viel wichtiger als...
Total. Also das kann ich auch ausblenden. Ich meine, ich gewinne ja auch den ersten Satz, dann gehen so ein bisschen die Kraftreserven aus, was sehr
Ich wollte
ungewöhnlich
gerade sagen,
ist.
weil das, also wir haben ja eben schon drüber geredet, so, also bevor die Leute es jetzt falsch verstehen, das war eher eine Kraftfrage dann im zweiten, ne?
Ja, natürlich. Klar, Für mich ist die Begründung so, dass ich die letzten 3, 4 Wochen auf Rasen einfach nicht diesen Umfang und auch nicht diese Belastungsintensität von den Ballwechseln her hatte, wie in einer Sandplatzsaison, die du halt von A bis Z durchziehst, weil das Gefühl, dass ich irgendwie müde bin, das kenne ich so nicht. Und da war ich wirklich schon sehr auf in dem Match hinten raus, da war nicht mehr viel im Tank. Und dann natürlich, wenn du dann noch 500 Kilometer am gleichen Tag weghaust auf der Autobahn und
bist du noch am
ja klar, ja. Und dann spielst du
alleine mit dem Leihwagen oder was?
Nee, mit meinem eigenen Auto. Und dann hast du einen Tag in Braunschweig, wo du dann trainierst und am nächsten Tag wieder ein Match hast, was dann 7-6 in Dritten geht. Da war ich auch schon sehr nah an der Tankstoffreserve dran. Das waren schon sehr zehrende Tage. Und ja, hat mich einfach körperlich auch schon ein bisschen angenockt, ja.
Ja, du hast in Braunschweig beim Challenger im 16. Finale gegen Henry Squire gespielt, der vor ein paar...
16. Finale, erste Runde für dich. Wolltest du es verkomplizieren,
nee,
oder?
Nee, ich habe es tatsächlich jetzt abgelesen, ja. 16. Finale.
34, Achtelfinale.
Du kennst mich doch jetzt, seit wann gehst du mir denn so auf die Nerven? Du kennst mich doch jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe da gerade abgelesen. Ich bin auch im Tennis dabei. Erste Runde gegen Henry gespielt, was ich eigentlich sagen wollte, der vor ein paar Wochen ja ausführlich bei unserem Podcast war, auf YouTube und auf allen bei allen Podcast-Anbietern auch nachzuhören. 7-5 für dich und dann 2 Tiebreaks zu 4 und zu 5 verloren. Ich habe eben schon zu dir gesagt, den zweiten Satz darfst du eigentlich nicht verlieren. Und ich habe auch gesagt, und ich sage es auch öffentlich, hat dir so ein bisschen der Killerinstinkt gefehlt.
Ja, kann man so sehen.
Aber jetzt mit dem, jetzt schäme ich mich schon fast ein bisschen dafür, dass ich das vorhin so krass rausgehauen habe, ja. Weil mit dem, was du jetzt auch ausführlich erklärt hast, weil ich habe so die Kraftfrage so bei Best of Three gar nicht so...
Ja, sollte nicht sein. Also ist sicherlich ein Kritikpunkt, also wir sind voll Profis, sollte das jetzt nicht unbedingt Thema sein, trotzdem... war es ein Match auf sehr, sehr hohem Niveau gegen Henry und es waren knapp 3 Stunden und ich habe mir in dem Match schon gedacht, okay, wie kräftezehrend ist es, das dann halt über 5 Sätze zu spielen, und da ist dann auch mal vielleicht verständlich, wenn ein Satz dann zwischenzeitlich mal 1-6 an den einen oder an den anderen Spieler geht, weil ja, es wirklich schwierig ist, das körperlich auch durchzustehen. Es war relativ warm an dem, sehr warm war es an dem Tag, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt hier schon wieder in Hamburg ist und es ständig mal wieder leicht regnet. Aber an dem Tag hatten wir wirklich 30 Grad Luft, das heißt 34, 35 in der Sonne. Ja, das war jetzt kein leichtes Spiel.
Definitiv nicht. Und ich musste mich ein bisschen daran erinnern, wie wir auch so halb aus Spaß darüber diskutiert haben mit Henry zusammen, wie sehr er gepusht hat während des College. Er hat an dem Tag auch ganz schön Gas gegeben und hat sich nochmal damit 10, 12, 15% selbst hochgepusht in den entscheidenden Phasen. Selbst ich habe manchmal als Außenstehender dann gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber ihm hat es total geholfen.
Ja klar, also er hat es dann auch, das ist halt, ich habe lange keine Matches mehr von ihm gesehen und ich habe am Tag drauf das Match gegen Max Rehberg auch zu großen Teilen geschaut.
Der gegen Daniel Altmaier in der ersten Runde gewonnen hat.
Genau, und ich glaube, es wirkt beim Henry so ein bisschen speziell, weil er sonst so ganz ruhig ist. Ja, und außerhalb vom Platz auch ein sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse ist und auf dem Platz eigentlich auch sehr, sehr wenig von sich gibt. Und manchmal kommt das Pushen halt in Momenten, wo man es jetzt vielleicht als Gegner nicht unbedingt erwartet. Aber auch nochmal, ist jetzt kein Vorwurf. Es ist ja auch nichts gegen mich oder gegen die Gegner.
Kein Hass.
Nein, also das war alles im Rahmen und damit muss man im Leistungssport umgehen können. Es geht um sehr viel. Jeder möchte unbedingt gewinnen. Jeder führt ja seiner Karriere sehr, sehr viel Energie zu und sehr, sehr viel Aufopferung gehört dazu, und deswegen ist es auch klar, dass im Match eine gewisse Anspannung da ist und man sich da nicht einfach von Typ zu Typ, natürlich unterschiedlich, aber sich irgendwie ergeben möchte, ja.
Eine Anekdote hast du noch? Von dem Turnier? Oder?
Von dem Turnier? Nee, ich glaube nicht. Du hast ja schon die zweite angekündigt, aber Das war eigentlich das nur die.
Dann, genau. dann beenden wir den Part mit der persönlichen Situation. Du bist auf jeden Fall die letzten 3 Wochen, also auch das Spiel gegen Kovalik, der erste Satz war überragend, auch den einen Tweener, den du da aus der Defensive gespielt hast und so weiter. Also, weil jetzt mal Real Talk, ich habe in den letzten, bevor wir angefangen zusammenzuarbeiten, habe ich vielleicht 5 Matches in 5 Jahren von dir gesehen. Mhm. Und jetzt habe ich, wie viel waren es? 20, 15?
20, okay,
krass. 15, 20 gesehen seit April.
Ja.
So. Und ich habe schon einige Dinge gesehen bis vor 3 Wochen, wo ich dachte, ja, okay, deswegen ist das und das Ranking.
Ja, klar. So. Hat immer einen Grund, ja.
Ja, aber, also, keine Ahnung, das Level, was du in Karlsruhe jetzt und auch Braunschweig gebracht hast, und deswegen war ich fast schon persönlich auch ein bisschen mitbeleidigt, dass du es nicht in die Quali gepackt hast, weil ich hätte dir wirklich echt gute Chancen gegeben. Was habe ich vorhin gesagt, 40% oder so hätte ich dir gegeben, dass du beide gewinnst. Das, so. Ich fieber auch mit ihm schon ein bisschen mit jetzt. Ist natürlich schon auch Loyalität am Start. Deswegen, ich habe sehr, sehr viel Gutes gesehen. Und das schreibe ich dir auch. Ich schreibe dir auch im Übrigen auch, was ich nicht so gut gesehen habe. Mittlerweile traue ich mich das, ohne dass ich... Am Anfang habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, dann beendet er die Zusammenarbeit nach 2 Wochen. Jetzt irgendwie ist es schon safe in meinem Kopf. Gut, aber wir beenden die persönliche Situation. Bei mir gibt es nicht so viel zu berichten, da ich ja nicht in Wimbledon war. Ich arbeite diese Woche fürs Turnier. Ich habe schon erzählt, es ist einfach sicheres Geld. Und kann ich auch so transparent hier darlegen und schreibe Pressemitteilungen und helfe dem Turnier in der Medienarbeit. Ab nächster Woche, also übernächste Woche, bin ich dann wieder ganz normal journalistisch unterwegs. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir mal hinten an, heute am Samstag, und gehen nochmal auf Wimbledon ein. Barbora Krejcikova hat heute ihren zweiten Grand Slam-Titel gewonnen, gegen Paolini im Finale, 6-4 im dritten. Und Tumaini Karayol aus England, einer meiner liebsten Kollegen, der vor Ort war, der hat getweetet, um nochmal die Karriere von Krejcikova, die immer so ein bisschen auch unter Radar läuft, zusammenzufassen. Single-Karriere, Grand-Slam-Rekord, Australien, Viertelfinale, Paris gewonnen, Wimbledon gewonnen, US Open, Viertelfinale, Career-High 2, Titel 8. Im Doppel alle Grand-Slam-Turniere gewonnen, Australian Open 2-mal, Wimbledon 2-mal, French Open 2-mal, Career High 1, andere Turniere im Doppel gewonnen, WTA Finals und Olympisches Gold, Titel 18. Mixed Doppels, Australian Open 3-mal gewonnen, insgesamt 12 Grand Slam Titel. Das ist Barbora Krejcikova.
Unfassbar.
Unfassbar.
Und schafft es nicht in unseren Favoritenkreis. Nein. Wie konnte das passieren?
Übrigens, Wally hat natürlich auch jetzt als gleichberechtigter Host natürlich auch Zugang zu den Advantage-Socials.
Gut, dass du das nochmal gesagt hast,
Zugang zum
gleichberechtigten Host. Ich glaube, unsere Hörer haben das jetzt zum ersten Mal gehört.
Ne, es gibt immer, unsere Hörerzahlen steigen. Da kommen immer neue.
Du kannst unten irgendwo mal ein Sternchen machen in die Beschreibung. ich bin Co-Host, ich bin Mithost. Fertig aus.
Ist unser
Podcast.
Der Junge war am Anfang so nett und zurückhaltend.
Das wird immer mehr. Ich sag's dir.
Aber ich hab's in sein Hotelzimmer schon mal geschafft, immerhin. So schlimm kann's nicht sein.
Ja, aber jetzt nach der Aufnahme bist du auch schnell wieder raus.
Das hat aber auch familiäre Gründe. Grüße gehen raus. Darf man das eigentlich sagen?
Ja, klar.
Ja, Grüße gehen raus an deine Mutter, die heute zur Unterstützung gekommen ist. Unbekannterweise, ich muss sie tatsächlich im echten Leben nochmal kennen. jetzt habe ich vergessen, genau. Achso, und du hast ganz stolz nach Beginn des Wimbledon-Turniers, was ich übrigens erst 14 Stunden später gesehen habe oder so, in die Story gepostet, welche Vorhersagen in den ersten Runden.
Was heißt ganz stolz? Da waren schon viele Sachen, ja, die
einiges hat
ich aus meiner subjektiven Sicht, die eingeschlagen haben, die genauso gekommen sind. Also da gab es viele Beispiele. Das Vukic-Ofner-Match, wo du Vukic da direkt durchgewunken hast in die zweite Runde, Ofner im fünften Satz 10-8 verliert. Ich jetzt noch mitbekommen habe, dass er nach Mallorca-Finale Flug ausgefallen ist, er am Sonntag noch nicht mal trainieren konnte, vor dem Match Wimbledon 20 Minuten gespielt hat, dann auf dem Platz. Solche Sachen. Er verliert dann 10-8 im fünften.
So, und jetzt, da muss ich... jetzt vor einer Stunde. Also auch erstmal, ich muss dir jetzt auch mal ein bisschen Shit geben. Daniel und ich, wir laufen 10 Minuten durch dieses Hotel, bis wir dieses Zimmer finden, weil das ist so ein krass großes Hotel, ja. Stehen vor seiner Zimmertür. Oh, ich hab die Karte ja meiner Mutter gegeben. Ich muss mal runter. Also habe ich mich vor der Tür, vor dem Aufzug hingestellt. 3 Minuten
Nee,
später
du hast
kommt.
hier nicht hingestellt. Vor dem Aufzug gibt es in diesem Hotel nochmal einen Tisch mit zwei Sesseln, wo man wunderbaren Nachmittag verbringen
Ja.
könnte.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, 3 Minuten später macht es Bing und Wally steigt aus und an seiner Seite Ofner. Und er hat mich natürlich nicht vorgestellt und dann habe ich, war auch viel zu kurz, alles gut. Und dann sind wir die Türen rein und habe ich nur gesagt, gut, dass du mir nicht vorgestellt hast, nachdem ich in Wimbledon direkt schon rausgeredet habe.
Ja, wie hätte ich dich denn vorstellen
Es war
sollen?
ein
Dein größter Fan oder jemand, der
Spaß.
dich maßlos unterschätzt auf Rasen übrigens?
Einfach so, Sebastian, warte mal kurz. Und dann sind die Sequenz
Hey,
rausgesucht.
Sebastian, wie man schon mal nie sagen. Ist immer Ofi.
Ja,
Ja,
gut,
aber.
aber wo, gut, ich
Also ich
sag
glaube,
ja.
wenn, kennst du das, wenn jemand so deinen vollen Namen sagt und du erstmal so
Zusammensagst?
zusammenzuckst,
Ja, ich
ja,
hatte 4
so
Yannicks
wär's.
in der 7. Klasse.
Ja.
Und jedes Mal hast du hochgeguckt, wenn der Name kam, weil du irgendwie nicht aufgepasst hast. Gut, wir sind abgekommen vom Thema. Beide Finalistinnen haben ja tolle Stories hinter sich oder beeindruckende Stories hinter sich, aber das wollte ich jetzt nochmal vorlesen, weil das ist schon geisteskrank, sich das auch nochmal vorher so vorzuhalten, ja. Ansonsten ist sowieso ja viel passiert. Donna Vekic war im Halbfinale. Viele Favoriten konnten irgendwann nicht mehr antreten. Sabalenka hat mit Schulterproblemen nicht mehr angetreten.
Gar nicht, ey, ne?
Nee.
Also, und das war ja auch mein Favoritenpick. Ja,
Ja.
war jetzt auch so ein bisschen bitter gelaufen dann.
Und ansonsten, ja gut, auf Rasen natürlich gewisse Spielerinnen nicht so gut. Haben sie auch gesagt, die Nummer 1 ist auf Rasen nicht so gut und wird ihren Fokus auf Olympia legen. Und ansonsten, Kerber auch nicht viel gelaufen, direkt raus. Gut. Hat sich vor der Rasensaison ja noch großspurig anders
Ja, es
angehört.
kommt halt auch immer ein bisschen auf die Auslosung an, ne? Also ich hatte ja zum Beispiel jetzt auch als Geheimfavorit Korda, ja, der ist ja dann gegen unseren Freunden Petri Perica in der ersten Runde raus. Fand so Sachen wie, dass Nakashima die ersten Runden übersteht, wo ich den Eindruck hatte, ey, der kann richtig gut auf Rasen spielen. Rublev erste Runde war auch so eine Sache.
Hey, Rublev ist ganz schlimm momentan. Also ich habe keinerlei Infos. Aber fehlen mir die Worte. Das ist so ein lieber Kerl. Ich erlebe den jetzt auch im 6., 7. Jahr abseits der Kameras nach Pressekonferenz und so. Der ist so gechillt und ja auch einfach entspannt und es waren jetzt schon einige Ausraster auf den Plätzen, wo man sich fragen muss, okay, so, keine Ahnung, ob irgendwas in seinem Leben nicht stimmt oder ob er es gerade einfach
Ja, der ist
nicht
einfach
aushält.
extrem ehrgeizig, glaube ich.
Ja, aber.
Ja, es ist leider, also was heißt leider, ist seine Art, damit umzugehen. Ja, also ich hatte eine kurze Situation in Halle. Da bin ich von den Trainingsplätzen, habe ich mich warm gemacht und bin runtergejoggt. Und ich habe ihn ja vor ein paar Jahren mal gespielt. Ich sehe ihn ja fast nie. Er spielt andere Turniere als ich. Und normal, wenn man sich halt kennt, so von früher. Dann nickt man sich halt einmal so zu, so ein Grüßen, ja. Und ich war ja wirklich so im Laufschritt und er ist mit seinem Coach, das ist so ein kleiner Weg, der zu den Trainingsplätzen in Halle hochführt und er hält an und gibt mir wirklich so aktiv die Hand, wo ich mich wirklich gewundert habe, okay, du hast gar nichts mit mir zu tun, ich bin paar hundert Plätze
Lass mich
hinter
in
dir.
Ruhe.
Nein, gar nicht. Also mich hat
Ich
es
meine, du.
total gefreut, weil es ist
Kein
ja,
Spaß.
wenn Wie du jemanden grüßt, zeigt ja einfach so Respekt, ich sehe dich, ja,
Voll.
ich nehme dich wahr. Und das war halt irgendwie eine kleine Geste, die mich sehr überrascht hat, weil sie sehr unerwartet war, weil wir jetzt gerade über ihn sprechen. Aber würdest du insgesamt sagen, dass unsere Tipps gut waren? Also was heißt gut? Es ist dass es eh immer schwierig ist und eng ist. Aber es gab schon, vielleicht gibt es ja auch immer die Leute, die so ein bisschen negativ und so ein bisschen sticheln. Vielleicht mehr als Leute, die sagen, ja, hey, ihr habt so krass getippt. Ja klar, so ein Hurkacz, der hat halt auch aufgegeben. Den habe ich jetzt zum Beispiel
Viele, ja,
gesagt.
also diese Ausrutschen, ne? De Minaur spielt so ein überragendes Jahr, konnte nicht zum Viertelfinale antreten. Dimitrov ist weggerutscht, Zverev ist weggerutscht und ich habe jetzt sicher noch einige vergessen. Das war schon
Ja, De Minaur beim letzten.
bei den letzten drei Punkten hat er auf
Ja.
der Pressekonferenz
Genau.
gesagt.
Nee, aber um da nochmal kurz drauf einzugehen, ich hatte Musetti als auch mit Geheimfavorit, der ein Top-Turnier gespielt hat. Wir haben am Ende der Folge gesagt, okay,
Ja,
Djokovic musst du.
unsere Amerikanerin hat natürlich auch nicht performt, ja.
Nee, überhaupt nicht. Aber so ein Djokovic hatten wir auf der Rechnung. Natürlich Alcaraz, ja, Sinner ist jetzt auch nicht bis zum Titel gegangen, aber.
Aber da siehst du, wie diese körperliche Konstitution, also was das alles ausmacht, ne? Ist halt, Jannik Sinner hat ja gesagt, ihm ging es körperlich nicht gut vor dem Match, ohne jetzt Medvedev was wegzunehmen und so weiter. Aber und man hat es ja bei Sascha auch gesehen, bei Slams. Also, und ich weiß, das ist jetzt Jannik Schneider Premium-Aussage, aber diese physische Komponente ist halt einfach nicht wegzudiskutieren. Und Nick
Ja, hat
Kyrgios,
man ja bei mir gesehen, auch Best of Three nicht.
ja
Also,
gut, aber
es ist schon heftig,
du bist
also.
fitter als das, was jetzt da passiert ist. Du hast ja erklärt. Aber jetzt kommt wieder mein wöchentliches Lob für UTS. Es gibt eine neue Folge mit Kyrgios und Bublik, die kommt bald voll raus. Und in einem der Ausschnitte, die schon öffentlich sind, haben sich auch ein bisschen unterhalten über Erstrundengegner bei Slams oder wann du auf gewisse Gegner triffst. Und dann hat Kyrgios gesagt, ey, weißt du noch, vor 2 Jahren, erste Runde Wimbledon gegen Paul Jobb, heißt der Paul?
Ja.
Paul Jobb, ja. Ich habe fast verloren, 7-5 im fünften, der hat Unreal gespielt, Unreal hat er gesagt, ja. Aber wenn ich gegen so einen im Viertelfinale spiele, der ist guckt, hat er gesagt. Also der ist durch. Und das ist genau das, was ich seit Jahren halt sage. Gewisse Spieler, die sind, wenn sie in die dritte, vierte Runde kommen oder Viertelfinale bei einem Konzert, sind die durchphysisch.
Ja, stimmt
Mental auch
schon.
noch, aber physisch.
Ja,
So, und da
ja.
trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und da, also um deine Frage zu beantworten, ich will nämlich noch auf eine konkrete Sache hinkommen, aber wir haben natürlich das ganze Tour besprochen. Und wir sind ja schon Tennis-Experten. Natürlich haben wir Dinge getroffen. Aber wenn du das ganze Draw besprichst, hast du halt gute Sachen, ja, die klappen. Und du hast natürlich auch
Ja, klar,
Griffe ins Klo.
aber
Wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine Sektion besprochen hätten oder nur gesagt hätten, wir nennen es mal zwei Dark Horses und zwei so und so.
ja, guck dir auch zum Beispiel, ich habe gesagt, Alcaraz Layal, erste Runde, wird gutes Match, geil gespielt. Ich hab gesagt, Kopriva vom Spielstil gegen Nole
Ja,
holt
also
1, 2, 3 Games im
wir sind
Satz. Was hat er
Maschinen. Wir
bekommen?
sind
1,
Maschinen.
2 und 3. Also, vielleicht habe ich da auch für mich halt drauf geachtet. Aber das war ja kein stolzes Posten, sondern es war eher so für die Leute, die es gehört haben, nochmal so ein Reminder, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, wie es gerade läuft, und wie wir uns dazu geäußert haben, dass du natürlich nicht das ganze Draw vorhersagen kannst, dann würden wir B-Win Advantage Podcast heißen.
Dürfen
Ja.
wir ja beide nicht. Machen wir beide auch nicht.
Ja.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das vor 2 Wochen durchzusprechen. Und es gab auch einige Rückmeldungen von euch bezüglich lange Folgen, dass wir das gerne öfter machen können, werden wir in der Zukunft auch machen. Um das Damenthema zu Ende zu bringen, weil dann wollen wir noch kurz über Zverev sprechen und das Wimbledon-Finale zumindest ganz kurz besprechen. Weil die andere Geschichte, Jasmin Paolini, ist ja auch krass. Ich habe es mir hier nochmal rausgeschrieben. Die ist 28.
Du meinst den Grand Slam-Rekord
Ja,
bis
vor 6 Monaten,
2024?
bis vor 6 Monaten, bis zum Beginn, 4 zu 16. Zweite Runde als bestes Grand Slam-Resultat. Und ein Viertelfinale über WTA 250-Niveau. Und da ist die Gegnerin sogar noch retired. Und heute, vierte Runde Australian Open,
Das war jetzt 2024, meinst du, ne?
genau, Australian Open, vierte Runde, WTA 1000 Titel, Roland Garros Finale, Wimbledon Finale.
Von 4,16 auf 15,2, ne? Es ist so, wie wenn du
Hast du
FIFA
es dir auch
spielst,
rausgeschrieben?
so so 2 Jahre lang und dann genau, so hinten R2 sprinten findest, so, ah, okay, weißt das, noch geht, früher, das geht auch voll krass. Weißt du
noch früher Olympia, dieses Olympische Spiele, Leichtathletik-Spiel? Ich habe dann irgendwann in der 5., 6. Klasse habe ich einen Trick rausgefunden, ich weiß nicht wie, weil, das, weiß nicht, ob es da schon Internet, ja, 2002 und so, jedenfalls Handtuch genommen, so ein Küchentuch, um den Zeigefinger gewickelt und dann so gemacht und dann bin ich die 100 Meter, bin ich 100 Meter 9,10 gesprintet, also Weltrekord. Okay, ja, genau, so ungefähr ist das, aber es ist eigentlich gar nicht so lustig, weil ich auch, jetzt ist ein bisschen random Übergang, aber sie hat auch einen neuen Physiotherapeuten seit 2023, wo wir wieder mit dem Thema Physis sind, hat selbst gesagt, dass sie mehr Wert darauf legt und weil alle jetzt sagen, oh krass, sie muss sich mental oder spielerisch so weiterentwickelt haben. Ich persönlich glaube einfach, dass sie physisch besser geworden ist und körperlich besser geworden ist und so weiter. Und das hat sie sich, wenn dann, auch verdient. Was ich nicht so geil finde, ist, dass sie Doppel mit Sarah Errani spielt.
Die hättest du blockiert, ne?
Wenn ich mit dir zu tun hätte?
Ja, so.
Ja, du, da bin ich relativ straight, überführte Dopa mit derartigen Ausreden sind bei mir relativ weit unten. So ungefähr, so, also nicht ganz so weit unten wie die Leute, die sich nicht, ja, mit dir einspielen, aber nein, das Thema ist zu ernst, Wally, um Spaß zu machen. Wir erinnern uns dran, oder ich erinnere mal daran, die es gerne hören möchten, Sarah Errani, die es geschafft hat, vor ein paar Jahren nach ihrem positiven Test zu beweisen, dass ein Krebsmittel ihrer Mutter beim Zubereiten einer Tortellini-Brühe auf die Arbeitsplatte gefallen ist und dann bei der Nahrungszunahme aufgenommen wurde. Dafür hat sie eine verkürzte Strafe von 11 Monaten bekommen, statt 2 Jahre. Und das ist dieselbe Sarah Errani, die 2012 nachweislich mit Luis Garcia del Moral zusammengearbeitet hatte, dem ehemaligen Arzt von Lance Armstrong. Vor 10, 11, 12 Jahren, als Sarah Errani auch herausragende Erfolge im Einzel bei Grand Slams gefeiert hat, auch als sehr physische Spielerin. Und hat jetzt auch in Wimbledon Achtelfinale mit Paolini Doppel gespielt und bei den French Open waren sie sogar im Halbfinale. Diese Verstrickung finde ich nicht gut. Rein von diesem sportlichen Werdegang in dem Einzel ist es natürlich, wir haben die Statistiken vorgelesen, ein absolutes Märchen. Aber ja, diese Spielerinnen sind bei mir, also jetzt waren ja auch diese Epsies, heißen die, glaube ich, die diese Sportler-Gala in Amerika.
Okay.
Von ESPN ausgerichtet. Die gibt es schon seit Jahren. Und vor 20 Jahren hat, wie heißt der schwarze amerikanische Schauspieler, der Ray Charles gespielt hat und dafür einen Oscar bekommen hat? Oh Gott, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler, mir fällt der Name nicht ein. Das google ich jetzt direkt, weil es wichtig ist für die Geschichte.
Hast du noch einen anderen Film von dem?
Ja, ganz viele, aber es ist jetzt gerade im Tennis-Podcast natürlich so, dass ich da auf dem Schlauch stehe.
Du kennst deinen Lieblingsschauspieler aber gut. Müsstest du dein Lieblingsessen auch googeln?
Nein, ich habe keins.
Multitasking. Wenn die Antwort so...
Jamie Foxx, mein Gott. Jamie Foxx.
Später kommt.
Jamie Foxx hat vor 20 Jahren, ich glaube 2003, bei dieser Veranstaltung...
Also, du hast kein Lieblingsessen?
Mehrere.
Okay, ja.
Ein Lied komponiert im Beisein von Serena Williams, die damals Anfang 20 war. Can I Be Your Tennis Ball? Parodiert, er ist ja auch Komiker gewesen zu der Zeit, er ist immer noch einer der lustigsten Menschen der Welt und hat sie dann auf die Bühne geholt und so weiter und im nächsten Jahr hat er das noch weiter gestrickt und auf die Spitze geführt mit so Background-Sängern und einem riesigen Laufschläger und so weiter und so ein Dings und so weiter. So, und jetzt, 20 Jahre später, hat sich Serena Williams, die zurückgetretene Serena Williams, auf die Bühne gestellt und hat das umgetextet und hat über Maria Sharapova gesungen. So halb in Ironie, halb im Spaß, mit der sie ja eigentlich immer eine Fehde hatte. Und das wurde in den sozialen Medien abgefeiert. Und das Einzige, es war richtig cool und lustig, aber das Einzige, was ich in dem Moment gedacht habe, und ich war kurz davor, es zu tweeten, aber mein Twitter-Enemy-Zeitalter ist irgendwie vorbei und ich hatte keine Lust auf den Hate, war, das Einzige, was ich sehe, ist eine überführte Doperin, also über ein Lied, über eine überführte Doperin und die andere eine Sportlerin, die sich mehrmals öffentlich beklagt hat über, dass sie zu oft getestet wird. Und dann hatte ich so, schon so eingetippt und habe sie wieder gelöscht, weil ich keine Lust habe darüber.
Ja, hättest du auf jeden Fall Nackenschläge für
bekommen. Oh ja, sehr viele.
Auch wenn auch nur im Internet.
Und deswegen ist es auch nicht so schlau, das jetzt im Podcast zu sagen, aber das ist das, was ich darüber denke. Aber das Video an sich ist lustig. Müsst ihr mal auf YouTube nachschauen und bitte auch das mit Jamie Foxx bei den Epsies, ich glaube, so heißen sie es, 2003 und 2004 nachschauen. Jetzt sind wir richtig abgedriftet. Das zu den Damen. Wollen wir ganz kurz über die Zverev-Verletzung sprechen und auf den aktuellen Stand bringen? Oder möchtest du erst über das...
Doch, also ich hab nur mitbekommen, dass die Teilnahme am Turnier erst nicht in Gefahr war, dann kurzzeitig doch und dann...
Über wie hast du es mitbekommen?
Das weiß ich wirklich nicht mehr.
Okay.
Ich war ja auf dem Weg nach Hamburg. Ja, ich bin ja Alternate gewesen, so.
Nein, kann er nicht einfach mal sagen über die Insta-Stories des Advantage-Podcasts mit meinen Tweets?
War das so?
Ja. Wahrscheinlich.
Okay.
Gut, also, der Stand ist wie folgt. Ihr wisst das alle, Alexander Zverev ist im Achtelfinale gegen Taylor Fritz ausgeschieden. In der dritten Runde hat er den Kniefall gehabt, bei einem Ausfallschritt am Netz sich verletzt. Knochenmarködem und Kapselzerrung im Knie gehabt. Hatte das abends nach der dritten Runde untersuchen lassen. Es hätte nicht schlimmer werden können, hatte aber Schmerzen. Hat das Achtelfinale gegen Taylor Fritz gespielt, hat 2-0 geführt, hat den dritten Satz nicht zugemacht, wo er auch schon ein bisschen Probleme hatte. Er hat insgesamt im ganzen Match er hat einfach überragend gespielt von der Grundlinie in den ersten Runden und selbst als er angeschlagen war, mit einem Selbstvertrauen aufgeschlagen, Aufschlagquoten, dieser One-Two-Punch in den Platz hineingegangen und von der Mitte aus beidseitig die Bälle platziert, brutal. Auch Taylor Fritz hatte da keine Chance. Dritter Satz war dann enger. Danach wurde es ein physisches Match. Am Ende war es deutlich für Taylor Fritz. Danach hat Sascha gesagt, dass er große Schmerzen hatte, viele Schmerztabletten genommen hat, sehr enttäuscht war, es doch alles ein bisschen schlimmer war. Sein Bruder hat dann am nächsten Tag bei Amazon Prime gesagt, eventuell ist es doch schlimmer, am nächsten Tag via der Bild-Zeitung dementiert. Jetzt spulen wir vor, jetzt sind wir samstags in Hamburg, heute war Pressekonferenz mit Alexander Zverev und Alexander Zverev hat gesagt, dass, also er ist zuversichtlich, das Knie ist immer noch schmerzhaft, ich tue alles, um am Dienstag auf dem Platz zu stehen, heute war das erste Mal, dass ich eine anständige, zweistündige Trainingseinheit absolvieren konnte, ich habe noch ein paar Einschränkungen, aber tue alles, um ready zu sein. Er wisse, was er habe und könne die Verletzung nicht schlimmer machen. Jetzt geht es nur noch um den Schmerz und die Limitierungen. Wenn ich die nicht mehr habe, werde ich spielen. Das steht außer Frage. Und er hat auch zugegeben, dass Hamburg eine extra Motivation wäre und dass er bei einem anderen Turnier das nicht vor Olympia machen würde. Genau. Aber ihr müsst keine Angst haben. Also er wird jetzt nicht Olympia riskieren. Und falls die Schmerzen wirklich jetzt die nächsten 3 Tage gar nicht besser werden, wird er, glaube ich, noch rausziehen. Aber Stand heute sieht das ganz gut aus. Bekommt auch ein Qualifikant am Dienstag, wird er spielen. Wie geil wäre es gewesen, wenn du der Qualifikant gewesen wärst?
Da war ich leider noch weit von entfernt.
Ja, gut, wird vielleicht noch mal. Genau, das nur zum Thema Alexander Zverev. Und ansonsten muss ich nämlich echt sagen, wenn diese Verletzung nicht kommt, ist er für mich der erste Anwärter aufs Finale in Wimbledon, größer als Novak Djokovic. Und Tennis ist so geisteskrank. Vor 2 Wochen sitzen wir hier und diskutieren über eine Knieverletzung von Novak Djokovic und die Operation und wie das bitte möglich sein soll oder ob er in Form kommt, ob er Wimbledon spielen kann. Wie kann das sein nach 3 Wochen, ja? Und am Ende dreht sich das so rum, dass er das mit seinem Physios gut hinbekommt, dann sogar noch 3 Tage frei bekommt, weil sein Gegner nicht antreten kann im Viertelfinale.
Ja, und
Zverev ausrutscht und dann eine Knieverletzung hat. Tennis ist so ein schnelllebiges Geschäft. Es ist geisteskrank einfach.
Ja, und noch kein Top-10-Spieler dieses Jahr schlagen musste.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Hast du das auch? Wir sind on fire. Übrigens, auch geile Statistik. Grand Slam-Finale erreicht, ohne ein Top-10-Spieler zu sein. Federer viermal, Nadal sechsmal.
Naja, ohne einen Top-10-Spieler geschlagen zu haben, ne? Nicht ohne Top-10-Spieler
ja, zu sein. Sorry, danke für die Korrektur. Ja. Ohne einen Top-10-Spieler geschlagen zu haben. Federer viermal, Nadal sechsmal, Djokovic neunmal. Und Djokovic hat dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, noch keinen Top-10-Spieler geschlagen.
Ja, also den Demirauer-Sieg, das Walkover kann man nicht mitzählen.
Nee, sollte man auch
nicht. Ja.
Mich hat einer aus meiner Fußballmannschaft die Woche gefragt, der sehr, ein sehr großer Tennisfan ist, aber halt auch sehr weit weg, wieso die Spieler, wenn sie verloren haben, in der nächsten Runde nicht antreten dürfen, wenn der eigentliche Gegner nicht antritt. Warum das so ist. Und dann hab ich zitiert Kaspar Ruth bei den French Open dieses Jahr, der das auch gefragt wurde, und der sagt so, ja, ein Spieler, der verloren hat, kann keinen Grand Slam gewinnen. Ja. Und das war auch mein Kriterium. Ja, nee, und ich konnte es aber nicht. Aber dann sagt er so, ja, aber das ist doch scheiße auch für die Zuschauer und so. Und der Spieler, hat voll den Vorteil. Ja, drei Tage.
Gehört dazu.
Ja, so habe ich dann auch, exakt so habe ich Dings. Und dann habe ich auch gesagt, stell dir mal vor, du verlierst im Achtelfinale eines Slams und gewinnst dann das Grand Slam. Das wird dir für immer vorgehalten auch.
Und wenn Lucky Loser Grand Slam gewinnt, guck mal, Strofi zum Beispiel war Lucky Loser in Madrid, hat Finale gespielt. Stell dir vor, er hätte Masters gewonnen als Lucky Loser.
Quali ist noch was anderes.
Ja, genau, ja, weil es immer so ist. Nee, aber das wäre halt eine coole Story gewesen.
Ja, voll.
Aber da würde es jetzt keiner hinterfragen, weil es ist halt Quali-Finale und ja, da gibt es natürlich die Regeln und das ist halt schon so akzeptiert und halt beim Grand Slam kommt halt selten Lucky Loser extrem weit. Nur Kovalik in die vierte Runde von Paris. Dritte oder vierte? Mhm. Ich glaube vierte.
Ja, und ansonsten möchte ich noch zwei Wimbledon-Sachen mit dir sprechen. Das eine ist eine Statistik. Musetti gegen Fritz im Viertelfinale war das 100. Grand Slam-Match, das über 5 Sätze geht, in 2024. Das ist das 13. Mal in der Open Era. Dass es 100 oder mehr Grand Slam 5-Sätze-Matches in einem Jahr gab. Und wir sind ja jetzt erst in Wimbledon, also das komplette US Open-Turnier kommt noch. Das erste Mal, dass so viele in Wimbledon gibt, 5-Satz-Spiele. Hat das einen speziellen Grund, Wally?
Ich würde sagen, dass das
immer langsamer wird.
Der erste Grund wäre für mich das zusammenrückende Level gewesen.
Nice. Mhm.
Wenn du ein bisschen zum Beispiel mal, weiß ich nicht, die erste, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, das ist eine steile These, aber wenn ich jetzt die erste Runde bei den Damen mir anschaue, ich bin heute da das Draw durchgegangen und habe einfach nur mal runtergescrollt. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Best of Three spielen, aber es sind gefühlt sehr viele Ergebnisse, die mir sehr glatt erschienen. Und bei den Herren hingegen, klar, da gibt es dann mal 4 Sätze und wie du schon sagst, oft 5 Sätze, da wirken die Ergebnisse natürlich erstmal extrem lang. Also 6-3, 6-7, 7-5, 4-6. Denkst du dir so, boah, okay, wenn du das Ergebnis nicht siehst, dann kannst du gar nicht mehr folgen, wenn jemand ein 5-Satz-Match dir vorliest. Und deswegen, ja, wäre für mich jetzt eher das Level, was enger ist, die Qualifikanten, bei den Herren vor allem, wie ich es beurteilen kann. Da bin ich einfach näher dran, rücken näher ans Hauptfeld. Es kommen oft enge Matches zustande. Selbst, wie gesagt, Außenseiter wie Sebastian Ofner schaffen es gegen Rasenspieler wie Vukic 5 Sätze zu spielen, allen Experten zum Trotz. Und so kommt das halt zustande. Und das Zweite wäre für mich, dass Bälle tendenziell langsamer werden.
Okay.
Und Bedingungen gleicher und sich mehr Spieler, glaube ich, auch auf die Aufgabe Grand Slam mit 5 Sätzen mental, physisch einfach besser vorbereiten, weil alles professioneller wird. Es ist nicht mehr nur so ein Highlight, da dabei zu sein und auch als Qualifikant oder wenn man irgendwie als Nummer 103 der Welt da reinkommt, sondern es sind alle jeden Tag im Jahr damit beschäftigt, auch für Grand Slams voll da zu sein und da gehört halt auch eine noch bessere Vorbereitung auf 5-Satz-Matches dazu, wie vielleicht vor 10 Jahren, würde ich sagen. Und das steigert sich natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern peu à peu. Und dann erreicht man halt das 100. 5-Satz-Match immer mal wieder einen Tick früher. Hm. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Was ich so grandios finde, ist, wenn du vergleichst die Bilder vom Center Court von vor 20, 30 Jahren, Mitte der zweiten Woche, wo der Rasen abgespielt ist.
Ja.
Und jetzt, also Ende der ersten Woche, war es nur die Rechtshänder-Rückhandecke. Jetzt.
Ja.
Ja. Und früher war halt vorne im T-Feld alles grau.
Ja.
Ja, 100%ig richtig. Und so viele Grundlinienduelle auch. Und trotzdem kann man natürlich auf Rasen mit einem geilen Spiel, mit einem guten Aufschlag und mit Surfen Volleys immer noch sehr viel Schaden anrichten. Und wir wären nicht der Advantage-Podcast, wenn wir natürlich nicht auch in der 6. Folge in Folge unseren
Freund
erwähnen. Und das überlasse ich dir natürlich. Der hat ein überragendes Wimbledon-Turnier gespielt.
Ja, den habe ich auch heute schon mal erwähnt.
Hast du schon?
Ja, Patchy Pericard, der ja meinen Geheimfavoriten Korda direkt in 5 Sätzen geschlagen hat. Und das ist halt für mich so ein Beweis, dass der Schein nicht trügt, wenn ein Spieler so mächtig spielt beim Challenger und du denkst, okay, wie geht es noch besser zu servieren? Und dann ein Spieler, der von der Qualität eines Sebastian Kordas es nicht schafft, ihn beim Grand Slam Turnier zu schlagen, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, war ihm nicht so wichtig, keine Lust, schlecht geschlafen, nein,
wie gesagt.
Die Vorbereitung ist 100%,
nicht so wichtig.
Genau, und wenn der es nicht schafft, mit einem perfekten Aufschlag, mit der saubersten Technik, super ruhiger Spieler, also das ist ja wirklich, ein genialer Spieler, ja, und wenn der halt mal gegen so einen verliert, beim wichtigsten Turnier vielleicht des Jahres, außer für Casper Ruud, das heißt einfach, dass das Level wirklich so brutal stark ist.
Und was man ja nicht vergessen darf, er hat in der letzten Quali-Runde in
Wimbledon
verloren. Ja?
Ja.
Also zum Thema Quali, hat gegen Landsmann Tiebreak im 4. Satz verloren,
ja, und
schlägt dann Korda. Ich hab 2 Sätze gesehen gegen Nishioka. Der hat den Schellen verteilt. Aber auch übrigens nicht nur Aufschlag.
Nee.
Der hat an der Grundlinie mit diesem Typ teilweise mitgehalten. Und Nishioka, wir wissen, Nishioka ist sehr, sehr unangenehm zu spielen. An der Grundlinie musst du den erstmal zermürben, ja. Russovori geschlagen und dann, du hast erwähnt, gegen Musetti. Da ist dann vielleicht auch der Tank ein bisschen alle gewesen.
Ja,
noch nie
was ich mir vorstellen
diese Slam-Belastung kann, gehabt.
Weil ich habe mir gedacht, wenn der Patchy Halbfinale spielt, ich würde ihm zutrauen. Er kann jeden schlagen. Und ich glaube, Musetti hat es in den Karten gespielt, dass er ihn in Stuttgart in 2 engen Sätzen geschlagen hat und da einfach schon im Kopf hatte, okay, A, ich kann das, B, ich weiß, was auf mich zukommt, worauf ich achten muss, wie es laufen kann, einfach schon so ein bisschen das Spielgefühl gehabt und C, weiß ich jetzt nicht, aber A und B. Genau, okay. Das ist so mein Gefühl.
Der ist ja auch erst 21 Jahre alt.
Halt, ja.
Also, wenn der stabil bleibt, wenn der einen guten Kopf hat, wenn der ein gutes Umfeld hat, an Schwächen arbeitet, jetzt nicht direkt den Hype-Train in seinem Kopf.
Glaube ich, fährt, so schätze ich ihn überhaupt nicht ein.
War jetzt auch nur allgemein gehalten, aber dann kann das eine gute Karriere werden und auch, glaube ich, diverser und vielseitiger als so Karrieren von Karlovic oder so.
Ja. Ja.
Der hat übrigens nie gut gespielt in Wimbledon. Karlovic habe ich letztens gesehen, ich glaube 2-mal Achtelfinale nur. Mit dem Aufschlag ist eigentlich auch kriminell. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Letztes Thema für heute, da müssen wir richtig drüber reden, ist Novak Djokovic und sein Verhalten gegenüber dem Publikum.
Endlich taut er auf.
Um euch alle auf den Stand zu bringen, ihr werdet es eh alle gesehen haben, nach dem Achtelfinale, richtig, weil Viertelfinale hat er ja nicht gespielt. Genau, gegen Holger Rune. Hat er öffentlich bei der Siegesrede diejenigen adressiert, die ihn ausgebuht haben, die heute gewählt haben, den Spieler auszubuhen, in dem Fall mich, und dann ein gutes Gut. Wie hat er gemacht?
Good night.
Genau, so.
I wish you good night.
Ja, genau.
Ja, das habe ich auch in der Umkleide irgendwo mal gehört, so über einen Spind drüber hat das irgendwer nachgemacht. Also
das
war schon Thema, es war schon Thema.
Auch Matt vom Tennis-Podcast, vom sehr, sehr bekannten Tennis-Podcast, mit dem ich auch immer gute Zeiten habe bei Grand Slams, hat er getwittert, ich bin gerade in meinem Taxi. in mein Uber eingestiegen und habe dem Uber-Fahrer zum Abschied einen Good Night gewünscht. Also, ist schon cool. Und auch wenn der Super Enemy John McEnroe dich live im Fernsehen verteidigt, weiß nicht, wer das gesehen hat, nach dem Motto, er wisse nicht, was Djokovic den Leuten getan habe, nur weil er so krass kämpft und einfach so sehr gewinnen will. Natürlich gibt es ein paar Geschichten, auch was natürlich sein Image geprägt hat mit der Impfsache vor ein paar Jahren und den Ansichten, an die er vielleicht glaubte, auch mit diesem heiligen Wasser und so weiter, wo einige Menschen halt das nicht trennen können zwischen dem Tennisspieler Novak Djokovic und dem Mensch Novak Djokovic, der ja auch ein absoluter Familienmensch ist. Auch in der Dokumentation von Roger Federer kommt er sehr gut weg, auch von Roger Federer selbst, der ihn in den höchsten Tönen auch gelobt hat. Da gab es ja früher auch Fehden und Vorurteile, dass die sich gar nicht leiden konnten. Zu gewissen Zeiten war das auch der Fall. Aber das war schon krass. Und jetzt nach dem Halbfinalsieg hat er einfach die traurige Violine gespielt und wurde dann auch aktiv von mehreren hundert Leuten auf dem Center Court auch ausgebuht. Hörbar. Und ich habe noch nicht so ganz entschieden, wie ich es so finde. Aber für den Tennissport ist natürlich geil. Generiert Aufmerksamkeit und so weiter. Ich habe noch keine vollständige Meinung. Hast du eine Meinung?
Ja, also mein erster Impuls war, endlich taut er auf. Weil für mich war vieles Fassade und der Versuch, ein Image aufzubauen, was ihm viele auch nicht abgekauft haben, weil es nicht echt gewirkt hat, nicht authentisch.
Und das hat dann dieses schlechte Image praktisch geformt.
Finde ich schon, weil ich nehme Novak Djokovic nicht als den wahr, der die Herzen zu jeder Seite ins Publikum schüttet, sondern ich nehme ihn als nicht den wahr, so wie er jetzt ist, aber ich finde ihn sympathischer dadurch. So, er zeigt Kante, er traut sich das auszuleben, wie er fühlt, was ich meine, ihm vorher schon angesehen zu haben. Und deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut, was er macht. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt auf seine, in Anführungsstrichen, alten Tage sagt, es ist eh schon egal, ich habe nichts mehr zu verlieren. Natürlich ist es jetzt nicht mehr sein letztes Jahr, aber es steht nicht mehr viel auf dem Spiel. Er weiß, er hat nicht mehr 10 Jahre zu gehen und muss sich dann nochmal irgendwo einen Ruf wieder aufbauen, erkämpfen. Er kann so ein bisschen diese Scheiß-Egal-Mentalität jetzt an den Tag legen. Und ich finde, er geht eh damit unglaublich um, wenn Leute gegen ihn sind, wie gut er spielen kann in diesen Situationen. Das ist unnachahmbar. Jeder würde den Kopf verlieren. Aber er kann in dem einen Moment außer sich sein, sich mit allem und jedem beschäftigen und dann seinen Fokus so eng stellen und dann einfach performen. Und das ist sportlich absolut bemerkenswert, bewundernswert. Und ich finde es toll, wenn Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich mit Situationen umgehen. Und deswegen findet man manche Leute sympathischer oder nicht, je nachdem, wie man es selber dann empfindet und ob man es nachvollziehen kann. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass er so ist und ich kann es verstehen und es steht ihm und ich finde, es steht ihm besser als so, wie er sich vor 2 Jahren oder davor verhalten hat.
Deine Antwort hat mir jetzt auch nochmal ein bisschen geholfen, da so ein bisschen den Horizont zu erweitern, weil es ist ja auch, also mir geht es ja jetzt mit bald Mitte 30 nicht anders in der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich gebe jetzt auch bei gewissen Dingen einfach keinen Piep mehr. Sondern mach mein Ding. Und mit Mitte 20 habe ich bei den Dingen noch viel mehr gedacht, was meine Freunde denken oder was die Öffentlichkeit denkt oder so und so und so. Und man formt ja Persönlichkeit, macht seine Erfahrungen positive und negative und irgendwann sagt man, das bin ich, das kann ich nicht und das lebe ich jetzt aus oder so, ja. Und nur, dass wir das halt alle, oder du natürlich auch in der Öffentlichkeit, zumindest in der Tennisblase, und ich halt im Privaten. So, und man wird halt nicht beurteilt oder halt nur von seinem inneren Kreis. Deswegen, das hat mir jetzt auch nochmal viel gebracht. Ansonsten habe ich mir jetzt zu dem Finale, wie gesagt, wir nehmen Samstagabend auf. Wir machen auch gleich Schluss. Aber ich bin ja die ganze Woche in Hamburg und du spielst frühestens auch am Dienstag, richtig?
Genau, ja.
Genau. Wenn wir es schaffen mit unseren allen Aufgaben, machen wir nochmal eine knackige Folge nach dem Wimbledon-Finale und besprechen dann, was da passiert ist am Sonntag. Der schlechteste Sitz morgen im Finale kostet.
Ja, ich weiß es ja. Mir darfst du die Frage nicht stellen.
Ach so, du stimmt. Ich habe dir ja die Unterlagen vorher geschickt.
Ich weiß es ja. Ich
Ich habe gerade vergessen. Also wir machen es immer so. Je nachdem, wer mehr Zeit hat, bereitet sich als Erster vor, der andere holt dann auf und wir schicken dann immer die
Du
Unterlagen
meinst,
schon
du
hoch.
bereitest dich immer vor, schickst mir
Nein,
dann das
das
und
stimmt
dann
überhaupt
hole
nicht.
ich auf.
Du hast das auch schon, du hast auch schon für mich vorbereitet.
Ja,
Also,
meine Gedanken,
der
was denn?
Junge macht ist nicht jetzt hier Tennisprofi, der sich hier hinsetzt und redet. Der macht alles, was er macht, mit 100%. Deswegen bereue ich das auch keine Sekunde. Und mehr Kompliment kriegst du heute nicht.
Alles
Aber
gut.
10.000 Pfund, beziehungsweise in Dollar, habe ich es ausgeschrieben. Ich weiß nicht, was der Wechselkurs ist, aber ist auf jeden Fall teuer. Und
Ja.
weißt du, an was ich gedacht habe? An deine Aussage mit, ich soll mal ein bisschen mehr wertschätzen, dass ich mit der Akkreditierung
Ja.
auf den Center
Du
Court oder
könntest
in den
jetzt noch
Finale
für
komme.
60 € hinfliegen und einfach reingehen
Ich habe
und
eine,
dich
ich
hinsetzen.
habe übrigens eine
Ja.
Akkreditierung, weil ich ja akkreditiert war. Das ist ein sehr schlauer Satz
Ja.
gewesen. Ich bin natürlich aber viel lieber mit dir im Hotelzimmer am Samstagabend und
Ja,
mache das.
da sind mir solche Preise egal. Also, ich mag sonst so Schwarzmarktpreise überhaupt nicht. Finde ich, geht sehr. Ich weiß nicht, sind das Schwarzmarktpreise oder ist das der reguläre Preis auf der Wimbledon.com Webseite? Das ist die Frage.
Ja, ich.
Es kann kein normaler Verkaufspreis sein. Das muss Schwarzmarkt sein. Boah, das Wort fällt mir heute schwer. Weil ich wahrscheinlich so eine Abneigung da dagegen habe, weil ja, bei anderen Sportevents wird es natürlich stark missbraucht. Der Zugang zu Tickets und das dann mit Profit weiterverkaufen, finde ich ja nicht nur nicht gut, sondern schwierig natürlich dagegen vorzugehen, aber deswegen habe ich jetzt ja, keine positiven Gefühle, wenn ich solche Preise dann höre. Natürlich ist es ein exklusives Event, aber Sportevents, egal wie prestigeträchtig, dafür gibt es ja unterschiedliche Kategorien. Dafür gibt es VIP für die, die es sich leisten können. Und normal sollte es halt, weißt du, so einfach so einen Stehplatzbereich im Wimbledon geben. So für einen Zehner.
Ja gut, da gibt es ja auch die Queue, wo man ja immer sich noch nachts
Ja, aber
campen
das
kann und so
finde ich
weiter.
unmenschlich. Also alle Achtung für die Leute, die
Wir
es
machen das
machen.
irgendwann mal
Ja,
und
weißt du,
nehmen
in
Podcast auf.
Karlsruhe gab es keine Queue. Ich übrigens Hörern Tickets besorgt. Ja, Grüße gehen raus.
Stimmt, guter Mann.
Genau, das hat alles wunderbar funktioniert. Also,
Hat er dich auch
Advantage-Hörer.
angefeuert?
Ja. Ja, mehrere Regenpausen durchgehalten, sensationell. Es war
Stark.
nicht schön auf der Anlage, wirklich eine starke Zumutung. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, aber Advantage-Hörer haben Advantage.
Okay, wir kommen bald zum Ende. Vielen Dank an dieser Stelle für die HörerInnen Zahlen, für eure Rückmeldungen, für die ganzen Nachrichten auf allen Kanälen. Wir bleiben weiter dran. Folge kommt auch bald. Alcaraz hat zugegeben, dass er in Wimbledon am meisten Probleme hat mit seinem Nervenkostüm. Zitat, hier zeige ich am meisten Nerven. Aufschlagquote im ersten Satz gegen Medvedev war katastrophal, unter 40%. Danach zugelegt. Kollegen von mir haben gesagt, die vor Ort sind, wenn er aufhört, auch Tumaini hat das gesagt, wenn er aufhört, diese Showschläge zu machen, diese unnötigen, die auch ja teilweise, wo er dann manchmal so sagt, was habe ich hier gerade gemacht, dann ist er unschlagbar. Wenn er praktisch nur noch für 40 Love spielt und
Ja,
nicht mehr für die
wollt ihr jetzt
Galerie.
nochmal für auf das Finale eingehen?
Ja, sehr gerne. Ich will auf jeden Fall wissen, wer gewinnt. Letztes Jahr war es ja auch schon ein legendäres Finale.
Ja.
Ich fange mal an. Ich gehe mal so weit zu sagen, dass es die letzte Chance ist, um auch mal eine knackige Aussage zu haben, aber ich stehe auch dazu, die letzte Chance ist für Novak Djokovic Wimbledon zu gewinnen.
Ja, und dann mit Roger Federer gleichzuziehen mit 8 Wimbledon-Titeln.
Und auch die letzte Chance, körperlich mit Alcaraz mithalten zu können. Ich traue es ihm ab nächster Saison nicht mehr zu bei den anderen Slams. Körperlich, von der Körperlichkeit her. Man sieht es jetzt auch, er wird, auch wenn so viel diskutiert wird über seine Knieverletzung, wie stark die ist, wie groß die Operation war, etc. pp., haben wir alles auch schon durchgekaut. Aber die Wehwehchen steigen halt. Ja, er kommt jetzt in das Alter rein, in dem Nadal und Federer auch große Probleme bekommen haben mit Operationen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass es die letzte Chance ist. Vielleicht nächstes Jahr noch, also vielleicht nochmal auf Rasen, wenn er fit bleibt, aber wer weiß das schon. Und das weiß, glaube ich, auch Djokovic auch. Und dann kommen wir wieder zu dem Fokus. Und Alcaraz vielleicht lässt noch ein bisschen viel zu. Er hat bei den French Open auch kein überragend konstantes Finale gespielt. Deswegen gehe ich mit Novak Djokovic in 4.
Ja, ist eine nachvollziehbare, interessante, leicht, ist nicht keine steile These, aber eine These mit leichtem Anstieg. Dann halte ich dagegen, mach's mir vielleicht leichter als du und gehe mit Alcaraz. Der direkte Vergleich ist 3-2 für Djokovic aktuell. Mhm. Letztes Jahr das Finale hat Alcaraz ja gewonnen. Und ich glaube, dass es dieses Mal auch so sein wird. Nola hat gesagt, es ist der beste 21-Jährige, den es je gab. Es ist,
Technisch stimmt das auch. Also natürlich kommt dann jetzt ja sofort Rafael Nadal in den Kopf.
Ja.
Der in dem Alter, ich habe jetzt nicht alle Statistiken vorliegen, aber er auch schon wahnsinnige Erfolge gefeiert hat. Aber technisch natürlich viel individueller war zu dem Zeitpunkt. Und wenn du auch siehst, wie Nadal jetzt über die Jahre sein Netzspiel, du hast es vorhin in den höchsten Tönen gelobt, aber wie er da zugelegt hat, wie er seine Rückhand verbessert hat, wie er die Court-Position verbessert hat, seinen Aufschlag. So, da ist Alcaraz in Relation zu dem Alter schon mehrere Klassen weiter, ne?
Absolut.
Auch von der Ausstrahlung her, Rafael Nadal war sehr schüchtern, also ich war jetzt so super schlau, ich war auch viel zu jung, ne? Also ich bin ja auch erst seit 17 im Profi-Tennis, das heißt, ich habe auch nur die späten Jahre dieser Superstars mitbekommen, aber kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen, ja.
Genau, und wie gesagt, ich glaube Alcaraz in 5.
Okay.
Und ja, bin gespannt. Also Djokovic.
Slam-Titel Nummer 4.
Djokovic bei 24, Roger mit 20 beendet. 20 war schon eine unglaubliche Zahl. 24 ist unfassbar. Und ja, wenn man jetzt den stärksten 21-Jährigen vielleicht sieht. Wer weiß, wo das hinführen kann. Vielleicht sind es irgendwann 30, was man von den 20 bei Roger auch nie gedacht. Vielleicht, ich habe es nie gedacht, dass die jemand knackt. Mhm. Aber Djokovic ist da so durchmarschiert durch diese Schallmauer. Noch ein paar draufgepackt. Also, ja, da wird noch einiges auf uns zukommen. In diesem Sinne.
Wir schließen das Wimbledon-Thema. Gibt es noch ein Insight von der Anlage aus Hamburg? Ja, zwei Tage da gibt es noch eine interessante Anekdote. Wie gesagt, ich halte mich ein bisschen zurück mit meinen Insights dieses Mal. Aber ich bin heute Morgen um 5 Uhr losgefahren in Frankfurt mit dem Zug. Bin jetzt auch schon ein bisschen wach. Hatte aber einen sehr schönen Tag und vor allem die letzte Stunde auf der Anlage mit dir war richtig gut.
Ja, vielen Dank, dass ich deinen Tag da bereichern konnte. Ich habe jetzt tatsächlich keine spezielle Anekdote. Wir sprechen ja die Tage vielleicht nochmal.
Aber mit wem hast du heute trainiert?
Heute habe ich trainiert mit Triple Z, Zhang Zhizhen. Wird Triple Z genannt, weil er auch gerne schläft. Also er mag im Trainingsplan die Abkürzung ZZZ. Ne? Also dieses Schlafsymbol. Und dann habe ich mit Arthur Fies trainiert.
Geil.
Ja, wie gesagt.
Wie ist der so?
hat viele Media-Verpflichtungen, wird sehr gepusht. Die ATP war mit Kamera am Platz. Natürlich sehr vom Spielstil attraktiver Spieler, gut aussehender Typ, kann man sehr, sehr gut vermarkten. Ja.
Viele sagen, erinnert an Tsonga.
Ja, irgendwo kann man natürlich die Parallele ziehen, sind natürlich auch beide aus Frankreich.
Kraftpaket.
Absolut. Boah, er hat einmal sein T-Shirt hochgemacht und Schweiß hat, es war ein Sixpack. Unglaublich. Yeah. Ja, Wahnsinn. Vollathlet. Ja, immer noch sehr, sehr jung und bin gespannt, was er diese Woche hier bringen kann. Wie gesagt,
Analdi gewinnt das Turnier übrigens.
Okay.
Ja. Habe ich heute so beschlossen.
Okay.
Weil gesetzt, da gewinnt er hier fast nie.
Mhm.
Oder Favoriten. Sascha traue ich jetzt mit der Vorgeschichte noch nicht zu. Rune auch nicht so wirklich. Und der Rest ist sehr, sehr offen. Und Analdi gefällt mir sehr, sehr gut die letzten Wochen und Monaten.
Ja.
Das ist so ein bisschen mein Call. Und Doppel. Übrigens, Dustin hat ja im Doppel eine Runde gewonnen. In zwei Runden sogar.
Zwei Runden,
mit Sebastian Beiß. Ja. Und das habe ich ihm überhaupt nicht gegeben. Ne? Ich habe es ja, glaube ich, auch sehr deutlich gesagt.
Okay, zweite Runde war auch Aufgabe. Ne?
Ja, ja.
Aber
die Polen, die sie in der ersten Runde geschlagen, das sind ja auch Australian Open Halbfinale.
Absolut, so, ja. Ja. Nee, also das war ein Top-Team. Also ja, ich bin gespannt. Er kommt jetzt Sonntagabend an. Montag trainieren wir mit Erla Miedler. Also bereiten uns natürlich dann voll auch aufs Doppel vor und bin gespannt, was die Woche noch bringt. Wir schauen, dass wir vielleicht noch eine Folge aufnehmen. Yes.
Wenn ihr in Hamburg seid, meldet euch gerne, sagt uns Hallo, wenn ihr uns seht. Freuen wir uns, schreibt uns. Deutsche Turniere sind ja dafür da. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir müssen deine Mutter mal langsam hier hochholen. Ne? Wir haben du hast die outgesourced für die Podcast-Aufnahme.
Ja, genau, aber die Hotellobby und die umgebenden Restaurants. Ja,
ihr müsst euch keine Gedanken machen, also in diesem Hotel lässt es sich auch in der Lobby gut aushalten. Ja,
absolut, dafür ist gesorgt und vielen Dank an alle, wie gesagt, für die zahlreichen Rückmeldungen, für die steigenden Aufrufzahlen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.